Frau Gersch, fangen wir damit an. Wie verbreitet ist denn Gewalt gegen wohnungslose Frauen und trans-, inter- und non-binäre Personen nach Ihren Erkenntnissen?
Das Problem ist, dass genaue Zahlen nicht bekannt sind und auch nur sehr schwer zu erheben sind. Das liegt unter anderem daran, dass Scham und Angst häufig Gründe sind, sich nicht zu melden. Aber auch die Normalisierung von Gewalt im Leben von Frauen, von Trans-Interpersonen ist auch häufig im Falle von psychischer Gewalt nicht als solche durch die betroffenen Personen wahrzunehmen. Wir haben eine Erhebung unter Fachkräften durchgeführt und ca. 80% der wohnungslosen Frauen, die durch die Fachkräfte der Wohnungsnotfallhilfe befragt wurden, haben berichtet, schon einmal Gewalt erlebt zu haben. Diese wird allerdings häufig verdrängt, sodass Fachkräfte diese Gewalterfahrung erst später bewusst wird.
Haben Sie Ideen, warum wohnungslose Frauen, aber auch transinter und nicht-binäre Personen einem höheren Risiko ausgesetzt sind als wohnungslose männliche oder männlich gelesene Personen?
Pauschal ist immer eine etwas schwierige Sache, dazu eine Aussage zu treffen, da es sich selbstverständlich immer um sehr individuelle Lebenslagen handelt. Was wir allerdings häufig wahrnehmen, ist, dass durchaus durch verdeckte Wohnungslosigkeit und Abhängigkeiten eine besondere Vulnerabilität besteht. Man muss dazu aber natürlich trotzdem sagen, dass auch wohnungslose Männer viel Gewalt erleben. Oftmals findet diese nur in anderen Lebensumständen statt.
Welche Rolle spielen Ihrer Ansicht nach Abhängigkeiten, beispielsweise von Partnerinnen, VermieterInnen, Betreiberinnen von Unterkünften bei der Gewalt gegen Frauen und Transpersonen?
Eine sehr große, wir wissen grundsätzlich, dass Frauen häufig oder auch queere Personen durchaus Scham und Angst vor Übergriffen, gemischt geschlechtliche, ordnungsrechtliche Notunterkünfte oder Hilfeangebote meiden. Und diese entscheiden sich dann häufig für verdeckte Wohnungslosigkeit, also für das Unterkommen bei Partnern, bei Bekannten etc. Das geht allerdings sehr häufig mit gewaltgeprägten Abhängigkeitsverhältnissen einher, unter anderem sexuelle Ausbeutung, sexualisierte Gewalt und weitere Konflikte. Die Wohnungslosigkeit von Frauen ist dadurch unsichtbar, was ein hauptsächliches Problem ist, da sie nicht durchs Hilfeangebot erreicht werden können. Und auch der Weg zur Gelegenheits- oder Zwangsprostitution kann hier sehr fließend sein. Diese Bewältigungsstrategie von verdeckter Wohnungslosigkeit ist ambivalent zu bewerten, weil es natürlich auch eine bewusste Entscheidung für die eigenen Selbsthilfekräfte ist, allerdings auch häufig dazu führt, dass die Personen in prekären Situationen verbleiben und nur sehr schwer durch Hilfeangebote erreicht werden können.
Genau, und wenn dann diese Menschen Gewalt erfahren haben, gibt es irgendeine Idee, ob sich diese Gewalterfahrungen auf die Chancen auswirken, jemals wieder eine eigene Wohnung zu bekommen?
Auch das kann man natürlich allgemein nur schwer beantworten, da ja jede Person anders mit diesen Gewalterfahrungen umgeht. Wir stehen hier aber vor einem sehr, sehr komplexen Problem. Personen, die zum Beispiel ihre Wohnung, die sie mit ihrem Ex-Partner bewohnt haben, der vielleicht auch gewalttätig war, verlassen möchten, kommen häufig nicht aus den Mietverträgen raus und können angesichts fehlender ökonomischer Mittel oder der Übernahme der Mietkosten durch Jobcenter keine neue Wohnung anmieten. Das ist ein unglaublich strukturelles Problem. Bezahlbare Wohnungen sind knapp und gerade bei Gewalterfahrungen sind Frauenhäuser natürlich eine gute Ansprechstelle, aber die Aufenthaltsdauer in Frauenhäusern ist angesichts des fehlenden bezahlbaren Wohnraums immer länger und länger und die Plätze bleiben länger belegt und dadurch werden sie immer knapper für Personen, die vielleicht mal hineinkommen.
Weil Sie gerade Frauenhäuser ansprechen, wie zugänglich sind denn Schutzplätze, Frauenhäuser und spezialisierte Angebote gerade für wohnungslose Frauen, aber auch transinter und nicht-binäre Personen?
Es gibt da starke Hürden, muss man ehrlich sagen. Hürden liegen da zum Beispiel darin, dass es keinen Zugang bei Drogengebrauch oder psychischen Erkrankungen zu Frauenhäusern gibt. Das ist ein großes Problem, das sicherlich nicht wenige Personen betrifft, aber allgemein, ich meine, dazu wurden ja auch vor kurzem Zahlen veröffentlicht. Es ist leider Gottes keine Neuigkeit, dass es viel zu wenige Frauenhausplätze gibt.
Was ist da das größte Defizit? Haben Sie da gerade irgendeine Zahl im Kopf?
Das größte, aus dem Stegreif kann ich Ihnen da jetzt leider Gottes keine Zahl sagen. Es gab da allerdings vor kurzem eine veröffentlichte Studie, wo klargestellt wurde, dass, lassen Sie mich über den Daumen peilen, auf jeden Fall mindestens doppelt so viele, ich meine sogar, es waren mehr Plätze in Frauenhäusern benötigt werden. Und hier sind natürlich personelle und finanzielle Ausstattung und konzeptionelle Hürden ein großes Problem. Es fehlt an Finanzierung. Und auch der Einkommens- oder Sozialleistungsbezug zur Finanzierung des Schutzplatzes ist manchmal ein Problem, dass jedoch mit dem Rechtsanspruch auf kostenfreien Schutzplatz nach dem Gewalthilfegesetz ab 2032 verbessert werden soll.
Das ist noch lange hin. Und wie sieht es eigentlich für wohnungslose, trans-, inter- und nicht-binäre Personen aus? Gibt es da irgendwelche Strukturen, wenn es schon an den Strukturen für die Frauen fehlt?
Es gibt Strukturen, allerdings handelt es sich hierbei häufig um vereinzelte Projekte, die nicht die Breite, die es eigentlich braucht, abdeckt. Und wir sehen da natürlich auch eine klare Schwerpunktsetzung. Im ländlichen Bereich ist das Angebot weniger breit. Unterstützungsangebote für queere Personen gibt es da häufiger in den Großstädten. Im frauenspezifischen Bereich sind einige Einrichtungen auch zum Beispiel für Transfrauen geöffnet. Aber man kann nicht allgemein davon sprechen, dass wir eine ausreichend breite Versorgung haben.
Muss sich strukturell etwas ändern, damit Gewaltprävention in der Wohnungslosenhilfe nicht die Ausnahme bleibt, sondern ganz gezielt angewendet wird?
Definitiv. Es gibt dort auf jeden Fall nicht nur Nachbesserungsmöglichkeiten, sondern auch wirkliche Bedarfe. Es braucht auf jeden Fall mehr frauenspezifische Einrichtungen und Angebote. Allerdings auch, wenn wir allgemein sprechen und nicht nur im Blick auf Gewalt gegen Frauen oder queere Personen sprechen, braucht es auch Fortbildung und Wissen um traumasensible Hilfen, aber auch spezifisch für diese Zielgruppe auch Fortbildung und Wissen zu geschlechtsspezifischer Gewalt. Und es benötigt einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte, um den Gewaltschutz zu fördern.
Jetzt schauen wir nochmal in die Unterkünfte. Kritikerinnen sagen, dass auch die Träger von solchen Unterkünften Gewalt in ihren Unterkünften viel zu lange als bloße Einzelfälle behandelt haben, anstatt als ein strukturelles Problem. Trifft dieser Vorwurf Ihrer Ansicht nach zu überhaupt?
Das können wir in dieser Form nicht beurteilen. Dafür sind wir die falsche Instanz. Es braucht aber strukturelle Änderungen, das kann man ganz klar sagen. Und dafür auch die finanziellen Ressourcen. Und ein wichtiger Schritt, was ich ja gerade auch schon angesprochen hatte, sind dafür Gewaltschutzkonzepte, aber auch der Gewaltschutz in Form von baulichen Veränderungen, wie zum Beispiel ausreichend Beleuchtung und abschließbare sanitäre Anlagen.
Eingangs habe ich ja die Dunkelfeldstudie erwähnt, die letzte Woche vorgestellt wurde, in der wohnungslose Menschen gar nicht vorkommen. Was sagt es über den Stellenwert von wohnungslosen Menschen, wenn deren Belange in einer sich als ja repräsentativ bezeichnenden Studie völlig ausgeklammert werden?
Man muss das natürlich immer ein bisschen differenziert betrachten und Annahmen über den Stellenwert erscheinen mir hier an der Stelle immer ein bisschen zu viel anzunehmen, was man vielleicht an der Stelle nicht unterstellen sollte. Was vollkommen klar ist, ist, dass es viel mehr Beachtung für das Thema braucht und auch eine viel stärkere Sensibilität dafür, dass es sich nicht nur um ein kleines Phänomen handelt, was im Zweifelsfall nicht erfasst wird. Man muss aber natürlich auch sagen, dass wohnungslose Menschen eine methodisch schwer zu erfassende Gruppe sind, wenn es um repräsentative Zufallsstichproben geht. Das heißt aber natürlich nicht, dass man da dann den Blick von abwenden sollte, sondern es wäre wichtig, zukünftig diese blinden Flecken dann methodisch anders auszuleuchten, um auch diese Gruppe zu erfassen.
Ja, das führt mich jetzt zu meiner abschließenden Frage. Hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe Forderungen, die sie an die Politik, aber vielleicht auch an die Gesellschaft als solche richtet?
Auf jeden Fall. Und ich würde es einfach mal ein bisschen differenziert aufziehen. Denn natürlich, wir haben uns ja in diesem Interview größtenteils auf Frauen bezogen und da gerade auf Frauen und auch queere Personen. Und hier haben wir natürlich wirklich noch Bedarfe, die nachgebessert werden müssen. Es braucht bundesweit mehr frauenspezifische Angebote der Wohnungsnotfallhilfe. Und es braucht auch eine Öffnung der Frauenhäuser, auch für Drogengebrauchende und psychisch erkrankte Frauen und ebenfalls auch queere Personen. Frauen- und familiengerechte Sozial- und Wohnungspolitik muss auf der politischen Agenda weit nach oben gesetzt werden. Hier besteht Nachbesserungsbedarf. Und es ist auch wichtig, eine frauengerechte Stadtentwicklungspolitik weiter voranzutreiben. Das heißt, wohnungsnahe Erwerbsarbeitsplätze und ein Wohnumfeld mit Schulen, Einkaufs-, Weiterbildungs- und Erholungsmöglichkeiten. Und um den spezifischen Missstand der Wohnungslosigkeit zu lösen, benötigt es auch Wohnungskontingente für wohnungslose Frauen, auch mit Kindern und für Familien mit Anbindung an die kommunalen Versorgungsstrukturen. Allerdings ist es natürlich nicht nur so, dass Gewalt nur Frauen und queere Personen betrifft. Es betrifft viele Personen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Und auch hier braucht es Anpassungen, die ganz allgemein so gesprochen ganz wichtig sind. Beispielsweise, dass das Merkmal Wohnungslosigkeit ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen werden müsste.
Was würde dann die Folge sein, wenn es aufgenommen werden würde?
dass Diskriminierung vernünftig geahndet werden kann. Das ist etwas, was aktuell sehr schwer ist, da dieses soziale Merkmal nicht fest oder nicht als Diskriminierungsgrundlage gesetzlich festgelegt ist. Und somit ist zum Beispiel auch eine Diskriminierung am Wohnungsmarkt aufgrund von bestehender Wohnungslosigkeit, da ist kaum gegen vorzugehen. Das wäre etwas, was sich auf jeden Fall ändern müsste, um die Situation Wohnungslosigkeit und damit auch das Risiko von Gewalt stark zu senken. Dann wäre zusätzlich halt noch notwendig, dass Gewalterfahrungen, die häufig nicht am Sicherheitspersonal aufgrund von mangelndem Vertrauen gemeldet werden, dass sich da ein bestimmter Vertrauensumbruch auch ergibt, indem Sicherheitskräfte wie Polizei, Security etc. geschult werden, um Ausgrenzsituationen zu verhindern.